Die Kunst des Fastens besteht für mich im Übrigen nicht im Fasten selbst.
Aber da habe ich gemerkt, Wasser war nicht mehr so mein Lieblingsgetränk.
Weil ich habe da immer gesehen, dass da ganz viel passiert ist. Also so ganz viel Positives, so ganz viel Heilung. Wasserfasten ist ja wirklich schon auch das Schwierigste.
Also wenn das so ist, wäre es natürlich gigantisch, weil ich könnte mir vorstellen, dass diese Löcher, in die man fällt, dass die weniger tief sind.
Ja. Ja, und man hält es länger durch. Mit der Darmschleimhaut ist es schon so eine ganz spannende Geschichte. Die hat eine bestimmte Stärke.
Herzlich willkommen zu Die Liebscher und die Brachts. Der Podcast mit Roland Liebscher-Bracht und Dr. Petra Bracht.
Es ist kaum zu glauben, aber tatsächlich hat mein Mann Roland gefastet. Der hat es ja immer wieder mal versucht, aber hat es eigentlich nie geschafft. Und ja, jetzt hat er gedacht, jetzt muss er es mal wirklich beweisen und hat tatsächlich mit Wasserfasten angefangen.
Aber nochmal ganz kurz was zwischendurch erst, weil ich faste ja jeden Tag. Also das war ja damals, als es in der Wallfasten anfing. Das wird mehrere Tage fasten, war nie mein Ding. Das gebe ich offen zu. Mich hat immer der Hunger gepackt, kann man so sagen. Ja, dann bin ich ganz blöd, ganz komisch geworden, ganz unausstehlich und habe es wieder gelassen. Und dann kam ja irgendwann das Intervallfasten. Dann war das genau mein Ding. Und deswegen faste ich ja schon jeden Tag. Ich faste jeden Tag zwischen 16 und manchmal auch 20 Stunden. Mhm. Nur mal so für euch zum Nachvollziehen. Das ist also jetzt nichts außergewöhnlich ist es halt nur die Intensität.
Ja gut, aber trotzdem, ich meine, wenn ihr mitgekriegt habt, wie Roland normalerweise so über das Fasten gedacht hat und das es nie geschafft hat, wie bist du denn bitteschön auf diese Idee gekommen, jetzt tatsächlich auch noch Wasserfasten zu machen? Weil Wasserfasten ist ja wirklich schon auch das Schwierigste.
Du, das war ganz einfach. Es waren zwei Gründe. Also ihr habt ja mitbekommen, ich hatte ja im Januar mein Unfall, wo ich mich erstmal dann ein paar Wochen nicht bewegen konnte. Mein ganzes Sportprogramm ist kläglich in sich zusammengebrochen. Ich habe zwar relativ schnell dann wieder versucht, Dehnungen hinzubekommen, das ging dann auch relativ rasch, aber alles, was zu tun hatte mit Krafttraining, mit Hit-Training, mit Ausdauertraining, beim Laufen, ich habe versucht zu joggen, bei jedem Schritt ist mir so ein Rücken gefahren, das habe ich direkt wieder gelassen und habe mich auf ganz langsames Gehen dann irgendwie wieder beschränkt. Das war der eine Grund, dass ich mich nicht bewegen konnte. Und wenn man das Gleiche weiter isst, was man vorher gegessen hat, sich nicht mehr bewegt, da habe ich zum ersten Mal mitbekommen, oha, was passiert denn jetzt? Weil ich habe immer so ein Gewicht zwischen 71 und 72 Kilo und fühle mich wunderbar und wohl damit und versuche natürlich immer ein bisschen mehr noch Muskelmasse aufzubauen, ein bisschen Fett zu reduzieren. Das ist so.
Never ending story im Übrigen,
Ja. Das ist ein Weg, der kein festes Ziel hat, ja. Aber man macht es halt immer weiter und viele Frauen machen es ja auch. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich dann hoch bin von diesen 72 bin ich hoch auf knapp 77 war, glaube ich, das Höchste. Und da habe ich einen Schreck gekriegt, weil ich dachte, das habe ich erstmal gar nicht realisiert, gell. Ich habe halt weiter gegessen und ich esse halt auch ziemlich viel. Und und das hat dann dazu geführt. Und dann wurde mir klar, eben geht was schief. Der Sommer naht, das Gewicht ist viel zu hoch, also was tun? Und hat ein Bekannter hat mir erzählt vom Wasserfasten. Und ich weiß es nicht auswendig, Peter, aber auch wenn du das Wasserfasten nicht befürwortest, vielleicht sollten wir gerade mal erklären, was passiert nach den Zeiteinheiten beim Wasserfasten?
Boah, du willst schon so schnell da losstarten. Also ich würde jetzt erstmal sagen, vielleicht sollte man doch mal die Frage stellen, weil sicherlich denken viele von euch immer noch, meine Güte, Fasten, ist Fasten überhaupt gesund? Ist es nicht eine Wahnsinnsquälerei und so weiter? Ich meine, du hast es ja schon mal versucht und es war eine Quälerei. Und warum bist du denn auf die Idee gekommen, jetzt wirklich zu fasten, dieses Wasserfasten, nur weil dir das jemand erzählt hat?
Ganz einfach, weil mich das motiviert hat. Weil ich bin ein Typ, das wisst ihr vielleicht inzwischen auch ein bisschen von mir, wenn ich was verstanden habe, wenn ich was ausprobieren will, wenn ich was beweisen möchte, weil ich rede ja prinzipiell nur über Sachen, die ich selbst gemacht habe, entweder schon sehr lange oder zumindest so lange, bis ich es einschätzen kann. Vorher erzähle ich euch das nicht. Das wäre einfach zu voreilig. Und deswegen kam ich auch jetzt drauf, weil genau diese Dinge, die passieren nach 12, nach 24, 48, 72, 96 Stunden, das hat mich vom Hocker gerissen, ja. Das hat mich echt vom Hocker gerissen, weil ich wusste zwar vom Intervallfasten, was du mir erklärst, Petra, mit der Autophagie, mit dem Recyceln, alte Zellen weg, aufräumen, Hausputz, Frühjahrsputz und so weiter und so weiter. Das ist mir ja alles klar. Aber das wurde ja da so konkret nach diesen verschiedenen Phasen, das hat mich einfach motiviert. Und deswegen finde ich schon, dass es jetzt mal kurz der Punkt sein könnte, wo wir auch mal euch einfach sagen, was man da rausgefunden hat.
Da hat man ganz viel rausgefunden. Und zwar besonders, was auch Fasten mit dem Darm zu tun hat, mit der Darmgesundheit. Mhm. Und das ist ja zumindest irgendwie, ich weiß nicht warum, aber so in unserer Umgebung ist dieses Thema Darm, wird im Moment immens groß. Überall, wo man hinhört, also wo ich höre, gibt es Darmprobleme, völlig verrückt von Menschen, von denen ich nie gedacht hätte, dass da irgendwas ist. Aber spannend ist schon, wenn man anfängt, darüber zu reden, plötzlich öffnen sich auch die Leute und sagen dann, oh, ja, das ist bei mir auch alles nicht so in Ordnung. Und also man spricht dann auch, wie häufig man Stuhlgang hat und was gesund sein soll und wie der Stuhlgang eigentlich aussehen soll. Und da gibt es ja diese Bristol-Kategorie, wo so schöne Bilder da sind, oh, wie das sein soll.
Wollen wir gar nicht näher drauf eingehen, oder? Ja,
aber warum oder nicht? Das ist doch natürlich, meine Güte, das ist das, was wir in uns tragen und hoffentlich relativ schnell auch wieder loswerden.
Also du willst
von
jetzt darauf hinaus.
Ist es schon wichtig, dass wir also uns A, damit beschäftigen. Und tatsächlich ist für mich ja so der Darm der Ursprung auch von Gesundheit.
Also ich möchte gerade mal den Bogen herstellen, weil es geht eigentlich ums Fasten.
Ja.
Und jetzt geht es um den Darm, weil das war ja nicht mein Hauptgrund, das zu machen. Mein Grund war ja diese ganzen Vorteile, die es da gibt. Aber das war wirklich also auch für mich überraschend, dass plötzlich ganz viele Leute, als es ums Fasten ging und was Fasten auch mit dem Darm macht und es da ganz viel wieder ins Lot gebracht wird und so weiter, dann haben die sich geöffnet, das stimmt.
Ja, aber trotzdem nochmal, das finde ich einfach verrückt, dass du das jetzt sagst, dass du sagst, das hat ja gar nichts mit dem Darm zu tun. Nochmal, ich glaube, dass Gesundheit immer im Darm beginnt und deswegen ist auch Fasten für mich eigentlich das Direkteste, um mit der Gesundheit wieder zu starten und den Darm in Ordnung zu bringen. Egal, ob man das spürt oder nicht, das ist wie so ein Reset für den Darm. Und wenn der Darm resettet wird, dann wird der ganze Stoffwechsel und jede Zelle resettet. Und von daher finde ich das extrem toll. Und wenn man sich anschaut, was dann alles innerhalb dieser kurzen Zeit im Körper passiert, welche Reparaturarbeiten da vonstatten gehen.
Ja, aber nochmal halt.
Warum?
Weil ich glaube, es ist wichtig, mal für die Zuhörer jetzt irgendwie darauf einzugehen. Die fragen sich ja plötzlich alle, okay, was ist denn mit meinem Darm? Und da muss ich sagen, da war ich total überrascht von. Ich glaube, vielen von euch geht es so wie mir. Man isst was, man verdaut, man geht zur Toilette und denkt, so wie es ist, ist alles normal. Und ich glaube, das geht ganz, ganz vielen so. Und ich habe von mir immer gedacht, ich bin ein schneller Stoffwechseltyp irgendwie. Also gehe ich auch mehrere Mal am Tag auf die Toilette. Und das war für mich völlig normal, seit vielen Jahren schon. Und als dann über dieses Fasten und dann diese Gespräche über den Darm Peter den Leuten erklärt hast, was da eigentlich normal ist, habe ich zum ersten Mal begriffen, dass es auch bei mir zwar jetzt nicht sehr abnormal war, aber trotzdem nicht so, wie es sein sollte. Nämlich so einmal am Tag, maximal zweimal. Und das war bei mir deutlich mehr. Und da gab es nochmal einen Grund mehr zu realisieren, oha, recyceln, alte Zellen und so weiter, was du gleich beschreiben wirst, und gleichzeitig noch dem Darm was Gutes tun, das macht ja komplett Sinn.
Genau, und deswegen ist es schon ganz spannend, was in so 4 Tagen Wasserfasten, überhaupt Fasten, aber da gehen wir später nochmal drauf ein, was der Unterschied ist oder ob es da überhaupt einen Unterschied gibt, was da alles passiert. Tatsache ist, dass nach 12 Stunden der Körper anfängt, das wisst ihr vielleicht auch durch das Intervallfasten, nach 12 Stunden fängt ja schon dieser Autophagieprozess, dieser Selbstheilungsprozess des Körpers an. Also das ist das Erste. Dann sind auch die Zuckerspeicher, die sind leer. Das heißt, der Körper fängt so langsam an, Ketonkörper zu bilden und der Fettstoffwechsel kommt in Gang. Also es wird umgeschaltet vom Zuckerstoffwechsel auf den Fettstoffwechsel. Und das ist ja schon ganz schön spannend. Und klar, wenn man nichts isst, die Verdauungstätigkeit, die wird runtergeschraubt. Und der Darm kann sich endlich so mal ein bisschen erholen. Das ist ja schon mal was ganz Schönes. Das ist nämlich die Krux dabei, wenn wir alle von morgens bis abends immer am Essen sind. Das ist überhaupt nicht gut, weil der Darm einfach immer nur arbeiten muss. Und wie jede Zelle, alles in uns, auch wie wir den Wachzustand haben und Schlafzustand haben, muss sich auch der Darm erholen. Und das tut er eben nur ganz schwer, wenn wir die ganze Zeit essen. Weil es ist ja auch so, die Verdauungstätigkeit, die braucht ja nicht nur Energie, sondern die braucht auch Zeit. Das heißt also, letzten Endes ist der Darm rund um die Uhr beschäftigt. Deswegen sind solche Phasen schon ganz schön gut. Also, das passiert nach 12 Stunden.
Und übrigens, nach 12 Stunden war noch alles okay. Nach 12 Stunden, das war in Ordnung. Der volle Bauch war endlich mal nicht mehr so voll. Das war auch ein ganz angenehmes Gefühl, um euch mal die Reise zu beschreiben, die ich da gemacht habe bis zum 4. Tag. Das war also alles in Ordnung. Und ich habe auch nicht irgendwie groß das Essen vermisst, muss ich sagen.
Ja.
Das war nach 12 Stunden, aber
das 24 war ja auch nochmal. Das war ja für Ding. Dich. Nach 24 Stunden war auch noch nichts bei dir.
Naja, mein Gott, irgendwie so der Gedanke, ich könnte mal irgendwie was essen, der kam immer mal wieder auf. Ja, aber ich dachte mir, nee, ich will mal diese 4 Tage machen. Also war das kategorisch kein Thema.
Also, da wir ja vorhin schon mal vom Darm gesprochen haben, was jetzt spannend ist, nach 24 Stunden fängt tatsächlich schon so ein Reparaturprozess im Darm an. Mhm. Also Entzündungen werden so ein bisschen weniger, wenn welche da sind. Und es gibt ja zwischen den Darmzellen gibt es ja solche Verbindungen, die nennt man Tight Junctions. Und die sind da, um wirklich den Körper, das Körperinnere zu schützen von Stoffen, die dem Körper nicht gut tun.
Wie ein Zaun?
Wie ein Sieb.
Wie ein Sieb.
Mhm. Wie ein Sieb, aber das manchmal mehr aufgehen kann, weniger aufgehen kann, immer was kommt, so kann man sich das vorstellen.
Am besten ist es zu, damit keine Stoffe, die der Körper nicht will, da reinkommen?
Oder ja, oder es geht dann auf für die guten Stoffe und bleibt zu für die schlechten Stoffe.
Ah, das können ein programmierbares Sieb.
Ja, so kann man sich das vielleicht vorstellen, aber dass diese Teile, die da so programmierbar sind, die nennt man Tight Junctions. Und die sind bei ganz vielen Leuten kaputt. Das ist dann ganz klar, wenn man sagt, dass man einen offenporigen Darm hat und Leaky Gut Syndrom. Das haben ganz, ganz viele, kann man auch untersuchen im Stuhl. Das ist ein Wert, der heißt Zonulin. Wenn der erhöht ist, hat man einen offenporigen Darm. Das heißt, die Darmschleimhaut ist nicht in Ordnung. Und es kommen einfach ungute Dinge in den Körper. Es kommen Nahrungsmittel rein, die wir nicht gut vertragen, also nicht gut verdaut. Es kommen aber auch durchaus krankhafte Keime in den Darm und so weiter und so fort.
Aber wie passiert das denn? Also warum wird ein Darm dann plötzlich durchlässig? Warum baut er diese, wie hast du es genannt?
Darmschleimhaut.
Diese Darmschleimhaut, insgesamt. Warum wird die abgebaut? Was passiert denn da? Also warum passiert das?
Das ist schon... Also mit der Darmschleimhaut, das ist schon so eine ganz spannende Geschichte. Die hat eine bestimmte Stärke. Mhm. Und wenn die normal stark ist, mit den ganzen Barrieren, sind ja aufeinander, die liegen so aneinander, wenn die da sind, passiert gar nichts. Sind die Darmzellen, die Darmschleimhautzellen sind geschützt, das ist alles geschützt. Und der Körper bekommt nur das, was er braucht. Haben wir jetzt eine schlechte Ernährung?
Was ist schlechte Ernährung?
Nein, meine Güte. Schlechte Ernährung sind Fertiggerichte. Es ist Fast Food. Es ist zu viel Zucker. Das ist zu viel Alkohol. Es ist zu viel gegrillte Sachen. Zu viel an tierischen Proteinen. Das ist eine schlechte Ernährung. Das ist das eine. Und das andere ist Stress. Und das ist was meines Erachtens total übersehen wird und übersehen wurde und immer noch übersehen wird bis heute, weil wir wissen, dass sobald Stress da ist, und jetzt kommt noch was Spannendes, egal ob das jetzt positiver oder negativer Stress ist, die Durchblutung der Darmschleimhaut insgesamt, die geht herab.
Das macht ja Sinn.
Das macht schon Sinn, aber viele Leute, und dazu gehörst du auch, mein Schatz, der hat immer gesagt, ja, das ist alles so toll, weil du warst ja immer schon angespannt, aber auch positiv angespannt.
In Action,
also positiver Stress. Du hattest den Eustress und bist davon ausgegangen, dass der dir nichts tut. Aber Stress ist im physiologischen Sinne immer Stress. Und die Biochemie, die läuft halt im positiven wie im negativen Stress gleich ab. Das heißt also, wenn man sich immer in Stress befindet, egal was für eine Art von Stress, wird die Darmschleimhaut schlechter durchblutet.
Warum?
Und die Dicke, weil in einer Stresssituation braucht der Körper erstmal nicht den Darm, sondern er braucht andere Dinge.
Kampf oder Flucht.
Er hat nämlich, genau, er ist nämlich im Alarmmodus. Und das nennst du dann immer im Kampf oder Fluchtmodus und deswegen geht die ganze Energie erstmal da raus und
Bewegung,
geht in die Muskeln.
Wegrennen,
ja,
kämpfen.
Genau, in Kampf und so weiter. Und deswegen wird die Darmschleimhaut halt immer dünner und deswegen kommt
weil
es dann
weniger
zu Entzündungen. Ja. Und diese Entzündung macht einfach dann diese ganzen vielen Irritationen, angefangen vom Reizdarm, über Nahrungsmittel, also über Nahrungsmittelintoleranzen, über chronische entzündliche Darmerkrankungen, Glutenunverträglichkeit, über SIBO, all das, was im Moment so bekannt ist, was passieren kann, kommt dadurch zustande. Und jetzt zurück zum Fasten. Die Darmschleimhaut fängt an, sich zu reparieren.
Wir waren ja bei den Tagen.
Ja, waren bei 24 Stunden.
Und da fängt es schon an.
Da fängt schon der Reparaturprozess an. Aber das ist jetzt nur die Darmschleimhaut. Die Ketonkörper, die werden ja nach wie vor gebildet. Und Ketonkörperbildung heißt, dass unser Gehirn gute Nahrung bekommt, mit der es gut arbeiten kann und sich eigentlich relativ wohl fühlt.
Was sind denn Ketonkörper?
Ketonkörper sind energiereiche Moleküle, die der Körper dann produziert, wenn er keinen Zucker hat.
Okay.
Also wenn er in den Fettstoffwechsel kommt.
Weil da wollen ja viele rein. Man sagt ja auch beim Intervallfasten, ist man immer mal wieder ein paar Stunden jeden Tag in diesem Ketonstoffwechsel.
Ja, vor allen Dingen die Leute, die abnehmen wollen. Für die ist das natürlich ganz spannend, weil um Ketonkörper zu bilden, braucht man Fette.
Ah.
Und deswegen man gerne immer in diese Ketose kommen, um Fett abzubauen. So, und was auch schon ist, das ist auch spannend, dass so stille Entzündungen im Körper, dass die schon anfangen nachzulassen. Das finde ich auch extrem
Reparatur
toll.
Nach 24 Stunden wird weniger repariert, Entzündung lässt nach.
Ja, und es geht nach 36 Stunden gerade so weiter und die Zellregeneration, die nimmt einfach zu, der Heilungsprozess nimmt zu und tatsächlich ist es so, dass in der Darmschleimhaut, da haben wir ja ganz verschiedene Bakterien. Wir haben gute Bakterien und haben schlechte Bakterien.
Was ist gut und was ist
schlecht? Schlechte Bakterien, die fördern die Entzündung der Darmschleimhaut beispielsweise. Und die werden nach 36 Stunden schon abgebaut. Das heißt also, diese ganze entzündlichen Vorgänge, die erstmal im Darm gestoppt werden, vollziehen sich dann weiter im Körper und werden dort auch gestoppt. Ich finde es einfach immer super faszinierend.
Lass uns gerade mal rechnen,
jetzt,
weil ich habe ja angefangen, mittags um eins nichts zu essen. Nach dem ersten Tag waren 24 Stunden rum, nochmal 12, dann war das nachts. Also in der zweiten Nacht fing es dann praktisch an, dass diese Prozesse, die du gerade beschreibst, dass die passieren.
Ja.
Naja, nachts hatte ich eh keinen Hunger, da habe ich auch nichts von gemerkt.
So, und dann sind wir jetzt zum zweiten Tag gekommen, 48 Stunden. Du hast, glaube ich, wann hast du nur angefangen?
Donnerstagmittags,
genau.
Freitagsmittag war erster rum. Samstagmittag war der zweite rum.
Ja, wie ging es dir da?
Da habe ich schon gemerkt, es kommt Hunger, aber es war eigentlich okay.
Also, ja, du warst auch ehrlich gesagt, das muss ich jetzt schon mal sagen, er war aushaltbar, mein lieber Mann.
Jetzt bringen wir nochmal eine Sache mit rein, weil es ging ja vorhin um den Stress, gell? Als ich dann verstanden hatte, dass dieser Stress, auch wenn es positiver Stress ist, auch wenn Stress ist, so vom Lust auf Arbeiten und was Neues machen und einfach gut drauf sein, dass der auch dazu führt, dass diese Minderdurchblutung stattfindet. Und dann habe ich, mache ja sowieso die Atemübung jeden Tag. Und da habe ich aber angefangen, noch einen draufzusetzen, weil die mache ich schon seit 2 oder 3 Jahren jetzt, fast jeden Tag, vielleicht eine Handvoll Ausnahmen die letzten 3 Jahre. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Dann habe ich mir angewöhnt, jeden Morgen beim Aufwachen und jeden Abend vor dem Einschlafen nochmal eine Viertelstunde zu atmen.
Das war auch super gut.
Wenn ihr wissen wollt, wie, ist ganz, ganz einfach. Auf eine bestimmte Taktzahl einatmen, auf 4 einatmen, auf 8 ausatmen. Oder auf 5 einatmen, auf 10 oder auf 12 ausatmen. Je nachdem, wie ruhig man liegt, wie viel Sauerstoff man braucht, immer so viel wie möglich länger ausatmen als einzuatmen, weil das den Vagus aktiviert, den Parasympathikus, die Entspannung halt. Ja? Und ich habe verstanden, okay, ich bin dauernd im Kampf- und Fluchtmodus, eher Kampf bei mir als Kampfkünstler, aber egal. Und also habe ich mir angewöhnt zu sagen, okay, gerade jetzt, total wichtig, weil wir wollen ja ganz viel Gutes für den Organismus tun. Und ich habe meine Atemübung sozusagen verdreifacht. Mache ich bis heute übrigens, ja. Habe ich auch nicht gelassen, weil ich habe das Gefühl, dass da meine Gesamtlaune, Zustand, Entspannung wirklich rigoros von beeinflusst wird. Ich habe ja auch diesen Ring hier, der mich so ein bisschen nachvollziehen lässt, wie mit Stress und Erholungsphasen und so weiter oder Entspannungsphasen umgegangen wird. Und da habe ich jedes Mal gesehen, dieses Atmen holt einen richtig runter. Also alle für die, die jetzt Angst bekommen, sich sagen, oh Mann, ich bin auch so ein Typ wie der Roland, ich habe auch einen ganzen Tag so einen positiven Stress, vielleicht noch dazu auch noch negativen, wie auch immer. Ja. Und wenn das so schlimm ist, was kann ich nur tun? Meine Empfehlung, atmen. Und wenn ihr unsere Übungen macht, bei den Übungen atmen, weil das holt einfach komplett runter und kann das ausgleichen, was als positiver Stress auch vielleicht für eine Mangeldurchblutung des Darms sorgt. Kann man das so sagen?
Das ist, kannst du so sagen. Aber was noch wichtig ist in dem Zusammenhang, ist auch, dass man, wenn man fastet, dass man sich einfach nichts vornehmen sollte, sondern dass man Ruhe braucht. Und du hast ja schon mal vor 2 Wochen zuvor hast du ja schon mal versucht, das mit dem Fasten. Und
das wollte dann hast du aber erzählen, weil das war ja der misslungene Versuch. Da habe ich nach 3 Tagen abgebrochen, weil es nicht mehr ging.
Ja, aber egal. Aber auch klar, warum es nicht ging. Weil du hattest ein dermaßen voll bepacktes Programm mit allen möglichen Terminen, wo ich einfach nur gedacht habe, was soll das, ja? Warum muss dieser Mensch...
Ich bin da wieder.
Gut, dass du das jetzt sagst. Ja. Warum muss dieser Mensch jetzt, wo er sowieso schon so viel machen muss, auch noch Wasserfasten machen? Und da fand ich das schon spannend, dass dein Körper dir sehr klar signalisiert hat, geht's noch. Ja?
Aber erst nach 3 Tagen, die habe ich durchgehalten.
Ja, ich weiß, aber trotzdem.
Nach 3 Tagen, nur für euch, falls ihr das auch erlebt, nach 3 Tagen, es war dann so, wir waren noch eingeladen, wir waren noch groß unterwegs, beim Klaus Leitzmann interessanterweise, der ja ganz viel mit Fasten auch zu tun hat. Und immer wenn wir den Klaus besuchen, dann gibt es immer guten und sehr, sehr biologisch hochwertigen und tollen Kuchen, alles vegan und
den
so weiter.
Den der Roland absolut liebt.
Ja, und den ich auch in großen Mengen dann genieße, um den Klaus nicht zu enttäuschen natürlich. Ja.
Und, beziehungsweise, dass du einen Grund hast, endlich mal richtig deinen Gelüsten nachzugehen.
Auf jeden Fall war ich dann da. Und lustigerweise waren ja auch diese beiden Fastenspezialisten da.
Ja, es war spannend.
Das war eigentlich eher sogar ein Zufall, ne, dass die da waren.
Absolut,
aber egal wie.
Super tolle
auf
Menschen
waren
es auch. Ja.
Auf jeden Fall habe ich dann mir es verkniffen nachmittags, habe nichts von diesem Kuchen gegessen. Das war der 3. Tag. Und dann aber am späten Nachmittag ist mir so übel geworden, dass ich dachte, was ist denn jetzt los?
Das war eine Unterzuckerung im Übrigen, da bin ich mir ganz sicher.
Aber warum erst nach 3 Tagen, wenn der Zucker das nur einen Tag draußen ist?
Keine Ahnung, ich weiß nicht, du hast ja auch, weißt du, du hattest vorher noch dieses, dieses Meeting gehabt und dann sind wir in einem Affentempo losgefahren. Es war einfach alles viel zu stressig und das hat dein Körper einfach nicht geschafft, ja.
Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr kennt ja unsere Zahlen, ne? Neuerdings ist die 7,5. 8 ist ja kein Wohlfühlschmerz mehr, sondern 8 geht gerade ins Negative. Und da sollte man ja die Dehnung praktisch dann die Intensität so lassen, wie sie ist, nicht nur weiter steigern. Das Gleiche gilt ja auch für die Osteoporose, die unsere Therapeuten anwenden. Und genau diese Grenze könnt ihr auch aufs Fasten anwenden, weil da habe ich gemerkt, das ist keine 7,5 mehr, das ist auch keine 7,9 mehr. Ja, das war gut auf einer 9,5. Und wenn man da in diese Skala reingeht, 10 ist der größte vorstellbare Schmerz, dann wisst ihr, wie ich mich da gefühlt habe. Mir ging es echt richtig elend, ja. Und dann habe ich es dann gelassen und hab wieder gegessen. Und dann 2 Wochen später habe ich es dann wieder
mit etwas versucht. Mehr Ruhe, aber du hättest noch mehr Ruhe gebraucht. Also bin ich mir ganz sicher. Aber trotzdem, was ist jetzt nach 48 Stunden? Da werden noch mehr Ketonkörper gebildet. Und manchmal sagt man ja schon, dass man dann so ein bisschen in Fastenhigh kommt. Aber also, ehrlich gesagt, hast du das gespürt?
Ein High hatte ich nicht.
Du hattest gar kein High, gefühlt. Ja?
Ich habe mich gut gefühlt. Du bist Ende zweiten Tag jetzt, ne? Bist du jetzt gerade.
48 Stunden.
Nach 48 Stunden, ja. Mir war ein bisschen flau. Ich hätte gut was essen können, aber es war jetzt nicht so, dass ich es unbedingt haben musste. Also ich habe mich auch nicht größer gequält. Wie gesagt, zwar unter 8. Von daher alles gut.
Ja, und was den Darm anbelangt, da geht's einfach nur weiter vorwärts. Also der repariert sich noch mehr und diese überschießende Immunregulation, wenn der Darm nicht ganz in Ordnung ist, die kann dann endlich mal wieder runtergefahren werden und der Darm kann sich insgesamt erholen. Das ist auch super schön. Das ist alles schon nach 48 Stunden und immer mehr von diesen Entzündungen, die ja still sind, die man ja gar nicht wirklich mitkriegt, die gehen einfach weg und die guten Darmbakterien, die wachsen, die Diversität, also die Vielfalt der Darmbakterien, die nimmt zu. Das ist auch super spannend. Das nimmt also seinen ganz normalen Lauf. Und dann geht's zum nächsten Tag, zum dritten Tag. Nach den 72 Stunden. Ja, also was.
Da habe ich übrigens auch gemerkt, in dieser Phase habe ich gemerkt, da kehrt irgendwie Ruhe ein.
Da fangen an, dass die Stammzellen neu gebildet werden. Also okay. Stammzellenbildung ist gut. Ketonkörperbildung, die bleibt stabil hoch. Also
viel Fett weg.
Viel Fett weg, aber eigentlich müsste dann auch irgendwann mal anfangen, so dieses Wow, jetzt geht's los zu
Was
kommen.
Geht los?
Also so dieses Hochgefühl. Also ich kenne das. Ich habe das ja schon erzählt. Ich habe ja so oft gefastet, ja. Also aber nicht Wasserfasten. Ich habe ja einmal Wasserfasten 4,5 Tage versucht und ich war dann ganz ganz verzweifelt, weil ich fand es ganz furchtbar, weil ich immer vorher so verdünnte Säfte und Gemüsebrühen gemacht habe, so was weiß ich, 200-300 Kalorien am Tag. Das war super easy für mich, aber dieses Wasserfasten fand ich furchtbar. Ich zum Beispiel habe es gehasst, Wasser zu trinken. Wie war das bei dir eigentlich?
Das fing, ja, das war bei mir auch. Wann fing das genau an? Das fing, glaube ich, an, ja, am dritten Tag. Im Verlauf des dritten Tages, da fing es an, dass ich gemerkt habe, ihr müsst wissen, ich bin normalerweise ich liebe Wasser zu trinken.
Ja, das stimmt.
Und ich trinke auch große Mengen davon. Und das tut mir auch total gut. Und ich merke auch genau, wenn ich mal zu wenig getrunken habe, wie die körperliche und auch geistige Leistungsfähigkeit nachlässt und dann trinke ich wieder was und dann vielleicht bilde ich mir das auch ein, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, dann fährt das alles wieder hoch und ich fühle mich besser. Aber da habe ich gemerkt, Wasser war nicht mehr so mein Lieblingsgetränk. Und ich hätte lieber irgendwas mit Geschmack gehabt, aber ich wollte auch keinen Tee trinken, weil ich wollte ja clean bleiben und nur Wasserfasten machen.
Ja, das ist halt bei der anderen Art des Fastens, kannst du Tees trinken und so weiter. Das ist
das
was ganz anderes.
Das können wir ja besprechen, was es
dann
noch
Das machen wir dann schon nochmal. So, also 94 Stunden waren dann irgendwann.
Nee, 48, 72
Nein, 72, ja, habe ich ja schon gesagt, die haben wir ja jetzt durch.
Okay.
Und jetzt kommt
der
noch
vierte
ein
Tag
dazu, das sind 96 Stunden dann, ne? 96 Stunden, dann ist tatsächlich so, dass körperlich ganz viele Immunzellen neu gebildet wird, wenn es dann gebraucht wird. Dann die Ketonkörper, die können vom Körper ganz easy jetzt verwendet werden, um Energie zu bekommen. Und auch so diese Klarheit im Kopf, die kommt in der Regel tatsächlich am vierten Tag. Ich kenne das bei mir. Am vierten Tag war immer so mein Fasten-High, hat angefangen und es hat dann auch nicht mehr aufgehört. Wie war das überhaupt mit deinem Hunger?
Also am vierten Tag habe ich Hunger gekriegt, habe mich immer schwächer gefühlt. Das fing mit dem dritten Tag eigentlich auch schon an. Ich habe übrigens, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ich habe ja auch massiv Gewicht verloren. Ja, das ging ja immer weiter runter. Ich war dann irgendwann unter 70, irgendwann war ich auf 68, sowas die Kante. Es ging immer tiefer und ich wurde immer schwächer und ein High habe ich nicht gehabt. Ich habe eher das Gefühl gehabt, ich will bitte unbedingt, dass dieser vierte Tag zu Ende geht, dann habe ich mein Soll erfüllt und kann wieder was essen.
Ja, ich weiß und du hast gesagt, bitte lass jetzt endlich diese 96 Stunden vorbei sein, weil du hast dich so auf das Fastenbrechen gefreut. Das war schon wirklich verrückt, ja. Und nichtsdestotrotz hast du die ganzen positiven Effekte dieser vier Tage trotzdem erlebt, also in deinem Körper. Die haben stattgefunden und auch,
glaube ich, auf jeden Fall.
So eine Neustrukturierung dieser gesamten Darmschleimhaut, die hat stattgefunden. Und jetzt ist es halt das Wichtige. Und das ist, glaube ich, wo wir noch ein bisschen Zeit verbringen sollen, ist, die Kunst des Fastens besteht für mich im Übrigen nicht im Fasten selbst. Das ist nur irgendwie aushalten und stark sein und durchstarten, sondern die Kunst des Fastens ist für mich immer das Fastenbrechen.
Sagt man ja, dass der Effekt des Fastens erst mit dem Fastenbrechen eigentlich definiert wird.
Ja, und so habe ich tatsächlich beim Roland einfach mal das Fastenbrechen für dich, so wie es sein soll, einfach übernommen und habe dir genau die Sachen hingestellt, von denen man weiß, wie das so vonstatten geht, dass der Körper das aufnehmen kann und dass du dich wohlfühlst und dass ja dein Verdauungstrakt ausgekleidet wird mit Samt und
Seide. Das müssen wir genau beschreiben. Falls ihr das auch mal machen wollt, müssen wir genau beschreiben. Also ich kann mich erinnern, da war irgendwas mit Apfel, ja?
Ja, ich habe dir einen Apfel, einen geriebenen Apfel erwärmt und den hast du gegessen. Weißt du es noch?
Kannst du dich noch erinnern? Und das ist gigantisch, weil das kenne ich ja eigentlich ja vom täglichen Fasten. Beziehungsweise, wenn ich es schon mal versucht hatte, habe ich das immer wieder gemerkt, wie die Geschmacksnerven eigentlich völlig neu programmiert sind. Die sind irgendwie resettet. Ja? Vielleicht kennt ihr das Gefühl, wenn man sehr viel, auch viele Geschmacksnoten verspeist und auch vielleicht mal scharf und sauer und süß und was weiß ich, ganz viele verschiedene Geschmäcker isst und das sehr intensiv macht, dann stumpft man ja irgendwann ab. Dann stumpft man ja irgendwann ab und hast du das Gefühl, es schmeckt alles gleich, weil man nimmt es gar nicht mehr so richtig wahr, weil irgendwie das ganze Geschmacksempfinden ja völlig überladen ist, will ich mal sagen. Mhm. Und das ist mir jedes Mal aufgefallen, es fällt mir auch eigentlich jeden Tag auf beim Intervallfasten, dass dann ein ganz normaler Apfel, und der war ja noch gekocht, ich habe vorher noch nie einen gekochten Apfel gegessen.
Doch, Bratapfel in Weihnachten.
Stimmt. Ja, aber dieser Apfel
auch.
Das war ein Geschmack, der hat alles umgehauen. Da kommt keine Speisekarte im Gourmet-Restaurant mit, weil man eben so wieder auf Null geschaltet ist, von der Empfindsamkeit der Geschmackswahrnehmung, dass auch, wo man jetzt sagt, wenn andere, die scharf auch essen und gewürzt essen, ja, einen Apfel essen, die schmecken einen Apfel ja kaum. Aber wenn man das dann weglässt und nach diesem vierten Tag, das war ein Highlight, diesen Apfel zu essen. Dann war es mal nur Apfel, glaube ich, ne?
Es war erstmal nur Apfel.
Genau. Und dann war Schluss. Ich wollte zwar weitermachen, aber zweiter Apfel war nicht. Wie ging es dann weiter? Schluss.
Dann gab es nachmittags eine erste Portion Reisschleim. Also wir müssen unbedingt dieses Thema mal besprechen.
Okay. Also handeln wir das ab.
Reisschleim, Haferschleim.
Also das Thema. Wort Schleim, ich weiß nicht, wie euch es geht. Wenn ich das Wort Schleim höre, würde ich am liebsten rückwärts rausgehen aus dem Zimmer, wo Schleim verabreicht wird. Ja, ich finde es aber widerlich, das Wort. Ich sag's mal, wie es ist, ja. Und wenn man das dann noch mit Hafer kombiniert, Haferschleim, da ist bei mir ganz aus.
Deswegen hast du auch Reisschleim gekriegt.
Ja, aber erstmal vielleicht, ich glaube, da finden sich viele wieder.
Ich habe gesagt Brei. Oder auch, wollte ich dich ärgern schon am ersten Tag? Nee, glaube ich kaum.
Du bist ja dauernd eigentlich, mehr oder weniger. Ja, nett natürlich, nur necken nennt man das ja. Nein, auf jeden Fall Haferschleim, ich glaube, das können viele nachvollziehen. Bei mir ist es so, ich habe da Negativerlebnisse in meiner Primärphase gehabt wahrscheinlich, weil ich irgendwie diesen gesunden Haferschleim essen sollte und hatte irgendwie keine Lust drauf und irgendwie damit musste es zusammenhängen. Keine Ahnung, wie das zustande kam. Auf jeden Fall, ich habe da immer, wenn ich das gerochen habe nur, wollte ich weg davon. Und deswegen, mir ist schon intellektuell, ist mir schon klar, dass Haferbrei und Haferschleim, also so Porridge heißt es ja im Grunde genommen. Das Wort liebe ich inzwischen, weil Porridge ist bei mir nicht so negativ besetzt. Ja, Haferschleim, schlimmer geht's nicht. Und mir ist aber auf der anderen Seite klar, wie gesund Hafer ist. Das ist ja, wie nennen sich diese?
Superfood.
Ein Superfood ist es ja. Und es tat mir immer, also weil meine Söhne essen das, die Petra isst das, ich habe es nie gegessen, weil ich einfach das nicht konnte. Aber jetzt über diesen Umweg mit dem Reisschleim, lass mal das Wort Schleim.
Reisbrei.
Ja, da habe ich gemerkt, eigentlich ziemlich neutral. Und es gab keine so unguten Gefühle. Und das habe ich dann gegessen.
Ja, das hast du gegessen.
Also natürlich auch aus Not, weil du musst das jetzt essen, das ist gut für dein Fastenbrechen und so. Aber es war auch nicht schlimm. Und das war so der Anfang. Wie ging es dann weiter? Ich weiß gar nicht mehr.
Und dann am Abend gab es nochmal Reis. Reisbrei, aber mit Pak Choi ein bisschen. Aber wirklich nur kleine Portionen.
Muss man genau erklären, wie du das gemacht hast, damit es alle nachmachen können.
Und zwar einfach Pak Choi gedünstet. Das Verrückte ist, nur ein wenig Salz, sonst gar nichts, gedünstet, dann in den Mixer, in Blender und Reis dazu. Und es gibt eine unglaublich schöne Creme. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Das ist wie so eine wundervolle Cremesuppe. Und da hast du ein kleines Schüsselchen von gehabt.
Und Adi, ich kann das nachvollziehen, was Petra da immer sagt. Da habe ich so das Gefühl gehabt, mein Darm, der ja jetzt 4 Tage gar nichts bekommen hatte, bis auf den Apfel und so vorher, das hat sich gut angefühlt einfach. Ja, als würde diese Creme, diese Pak Choi Creme, als würde die irgendwie das schön auskleiden und Wohlgefühl erzeugen. Das war das innerliche Gefühl, was ich hatte. Das war wirklich spannend.
Und so haben wir das einfach weitergemacht. Am zweiten Tag gab es dann den ersten Haferbrei. Ich habe aber die Haferflocken, weil ich habe dem Roland gar nicht gesagt, dass es Hafer ist, weil ich dachte, wenn er weiß, dass es Reis ist, dann ist es besser. Die Haferflocken habe ich einfach klein gemacht, ne, in so einen Stabmixer rein. Und dann war es Hafermehl und habe dazu Blaubeeren gekocht und ein kleines Löffelchen Cashew-Mus dir gegeben. Aber auch wieder kleine Portionen, weil ich wollte so gern, dass Roland einfach mal wieder lernt, wie das ist, wenn man so kleine Portionen isst und man trotzdem dann irgendwann merkt, es ist gut und es macht mich schon ein bisschen satt. Dafür hat er aber dann, glaube ich, 4 oder 5 Mahlzeiten im Tag hast du gehabt, ne? Also mehr, also 2 oder 3 Mal dann Haferbrei Haferbrei mit Blaubeeren und auch wieder Apfel drin. Dann irgendwann gab es dazu auch noch eine Banane. Das wurde immer ein bisschen mehr. Dann gab es abends auch mal dann Reisnudeln, pure Reisnudeln oder Reis ohne Brei, aber immer mit einer Gemüsecreme dazu.
Machen wir ein bisschen systematisch bitte für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Also die haben ja jetzt die Beispiele, aber worum geht es? Es geht um Gemüse, was irgendwie den Darm erstmal nach diesem Fasten nicht reizt. Es geht darum, warm und möglichst klein, ja, damit er nicht zu viel Arbeit hat.
Sehr gut.
Ja,
und was, mein Strukturmann, ja.
Ja, naja, weil ja, damit das alle nachvollziehen können.
Ja.
Und also im Grunde genommen könnt ihr Gemüse nehmen, welche Art auch immer.
Nee, nicht welche Art auch immer.
Dann erklär mal.
Gemüse, das wenig Lektine enthält. Das sind die Schutzstoffe in den Pflanzen, von denen man ausgeht, dass sie möglicherweise bei einer Darmschleimhaut, die nicht in Ordnung ist, tatsächlich Entzündungen hervorrufen
Welche
kann.
Welche Gemüse sind das?
Also die gut verträglichen Gemüse sind mit Sicherheit Pak Choi, Fenchel, Zucchini. Das sind die gut vertragen werden.
Also damit sollten alle
anfangen.
Die
Möhren. Und die Möhren bitte nicht vergessen. Pastinaken gehören auch dazu. Also ihr habt schon die Möglichkeit, entweder die einzeln zu essen, die zu zweit zu kombinieren, sodass du immer wieder eine andere Geschmackskomponente hast. Und das ist schon sehr, sehr spannend, weil ich habe das einfach auch mitgegessen und bin wirklich überrascht, wie wenig Gewürze man eigentlich braucht, um tatsächlich ein geschmackvolles Essen zu haben.
Gerade nach diesem viertägigen Fasten, wo man keinen Geschmack
irgendwie... Ich habe ja nicht gefastet, aber ich habe es trotzdem.
Ja, aber bei mir war das halt ganz deutlich, gell. Während dieser ganzen Zeit, vielleicht auch mal ganz wichtig, ich habe so eine Waage, die misst das Körpergewicht, den Fettgehalt, Wassergehalt, Muskelmasse. Dann gibt es eine Maßzahl für den Stoffwechselzustand. Dann gibt es eine Maßzahl in Jahren für das Stoffwechselalter. Und was gibt es? Das waren so die Hauptgeschichten, die mich da immer interessieren. Und glaube ich, in Muskel- und Restgewebe-Kennziffer. Da läuft viel über Kennziffern. Und wenn ihr eine gute Waage habt, dann ist es ja immer bei diesen Impedanzwaagen, da wird ja mit dem Widerstand des Körpers gegen elektrischen Stromdurchfluss sozusagen, da wird das alles ausgemessen. Und diese Waagen sind nicht zu vergleichen mit so total genauen MRT, glaube ich, kann man den Fettgehalt total gut bestimmen. Ne? Das ist weit davon weg, aber man kann, wenn man sich jeden Tag um dieselbe Uhrzeit wiegt, mit demselben Zustand, gut vergleichen, in welche Richtung das Ganze tendiert. Und ich habe diese 4 Fastentage wirklich, das war total gut, das Gewicht ging runter, der Fettgehalt in Prozenten ging runter, der Wassergehalt ging hoch und diese Maßzahlen, ich war vorher auf dem Stoffwechselalter von 28, 27 und ich bin runtergekommen dann wieder auf 23, 22, 21. Und natürlich heißt das nicht, dass ich plötzlich wieder 21 bin, nicht falsch verstehen, ja. Aber diese Zahl sagt aus, dass ich von der strukturellen Zusammensetzung, von der Körpergewebezusammensetzung, was Fett angeht, was Muskeln angeht, was Knochen angeht, den Messwerten entspreche, die Hunderttausende von Testpersonen da praktisch in diesem Alter gezeigt haben. Also ganz schöne Sache. Ja, wenn ihr euch da mal beschäftigen wollt, dann holt euch mal so eine Waage. Das ist wirklich ganz gut. Ich gehe da jeden Morgen drauf und diese Kennziffern, die korrelieren ziemlich gut mit dem Gefühl an Kraft, was ich habe, gut drauf sein, nicht so gut drauf sein. Und das wurde halt während dieser 4 Tage immer besser in allen Werten. Würde ich gerade nochmal einschieben.
Okay, gut, aber wir sind ja immer noch bei dem Fastenbrechen, was ich auch noch gemacht habe, gerade, also wenn, als Zwischenmahlzeit hast du auch Avocados gegessen, das dürfen wir nicht vergessen zu erwähnen und ab dem 5. oder 6. Tag gab es gedünstetes Tofu.
Warum nicht gebraten? Einfach nur fürs Verständnis für die anderen?
Weil Braten verändert immer die Struktur von dem Lebensmittel und es entstehen,
mehr als beim Kochen,
es entstehen absolut und es entstehen Moleküle, die wir einfach nicht so gut vertragen.
Sind das immer Ja-Moleküle?
Genau, also und AGEs und so weiter. Das sind ja alles Stoffe, die der Körper nicht so gut hat. Deswegen, ich bin ja überhaupt kein Fan von häufigen Grillen oder Braten oder dunkler Kruste. Ich weiß, dass es lecker schmeckt, aber ich weiß halt auch, dass es nicht besonders gesund ist. Aber wie war das denn für dich, ein gedünsteter Tofu? Wenn man das hört, hat denkt man doch auch erstmal, das ist ja, schmeckt ja wie Karton.
Also da war ich auch nicht irgendwie, nicht so wie beim Haferbrei irgendwie vorbelastet. Ich habe
ihn auch ein bisschen gewürzt, wenn ich ehrlich bin.
War ein bisschen Salz war, glaube ich, dran.
Tamari-Soße habe ich dran gemacht. Das ist eine reine Sojasauce und da ist ja genügend Salz dran. Also wir haben einmal die mit weniger Salz, da musst du noch ein bisschen nachsalzen und ansonsten einfach die ganz normale, dann brauchst du gar kein Salz mehr.
Das hat gut geschmeckt.
Und ein bisschen Öl dazu. Das ist auch gut. Und ich habe natürlich auch beim Gemüse, habe ich immer einen Esslöffel, entweder einmal ein Olivenöl oder mal Leinöl oder mal ein Hanföl dazu getan. Dann, ich wollte ja auch, dass du wieder zunimmst. Ja? Wie sieht denn das aus?
Geht stetig wieder hoch. Und ich habe ja jetzt.
Wie ist es mit deiner Kraft eigentlich?
Die ist wieder voll da. Also die Kraft, die war, ich bin ja der Prozenttyp. 1% Schmerz sind noch da und viel Kraft habe ich so. Und es war so, am vierten Tag war ich von meinem Energielevel, von meinem Kraftlevel her auf gefühlten 20%. Da war nicht mehr viel da. Da war nicht mehr viel da und ich, wie gesagt, der vierte Tag, da habe ich nur noch drauf gehofft, dass er rumgeht. Ja. Und dann war ich aber nach 2, 3, 4 Tagen auf 70, 80, 90%. Und ich habe auch wieder Krafttraining angefangen.
Machst auch HIIT-Training jetzt?
Ich mache HIIT-Training, ja. Also wen es interessiert, ich mache gerade so wieder mal einen Versuch mit den Burpees. Wer Burpees nicht kennt, einfach mal googeln, mal ein Video sich angucken. Das scheint so die Bewegung zu sein, die am meisten Effekt in der kürzesten Zeit ergibt, was Muskelwachstumsanregung angeht, was Fettverbrennung angeht, Herzbelastung, weil es ja gut, das Herz mindestens einmal am Tag richtig zu belasten, damit es im Training bleibt. Und da habe ich jetzt, da gibt es so ein 20-Minuten-Training, da habe ich angefangen bei 121 in 20 Minuten. Und das mache ich hier mal die Woche. 2 Tage später war ich bei 135. Und am dritten Tag, ich habe es 3-mal gemacht, die letzte Woche war ich auf 140. Und 140, das müsst ihr mal probieren, aber bitte, wer das nicht gewohnt ist, ganz, ganz vorsichtig sein, das geht richtig zur Sache, also langsam, langsam steigern. Zur Not mit in 20 Minuten, keine Ahnung, 20 machen oder so, ja, pro Minute einen, damit man sich erst langsam dran gewöhnt, weil gerade wenn ihr schon älter seid, dann wäre es fatal, da voll reinzugehen und nur weil der Roland da 140 macht oder so, das
ja,
auch
ich wollte ja nur wissen, wie es mit deiner Kraft aussieht, weil
ja,
wenn du die nicht hättest, könntest du das jetzt nicht machen, was du jetzt gerade machst.
Ne? Nee, die wird gefordert und die ist wieder voll da.
Was ist eigentlich mit deinem Bauch? Wie fühlst du dich in deinem Bauch?
Super
Spürst
gut.
Spürst du da was?
Super gut. Irgendwie? Nee, einfach Wohlgefühl.
Verdauung? Wie ist die?
Ja, ist deutlich
wie
besser.
Wie häufig?
Deutlich runtergeregelt.
Aha.
Ja, 1 bis 2 Mal.
Spannend.
Und von daher super guter Effekt. Das war ja eigentlich gar nicht der Grund, warum ich gefastet habe. Aber jetzt so im Nachhinein betrachtet, war es wohl gut, es auch deswegen mal zu machen.
Ja, absolut, verstehe ich.
Weil der Effekt halt wirklich total gut ist.
Was würdest du denn den Leuten sagen, die uns jetzt zuhören, die denken, oh ja, der Roland macht es, ich will das jetzt auch machen. Also worauf sollen die achten und sollten die das einfach so machen, ohne Begleitung? Oder worauf müssen die achten?
Das sollen sie dich fragen.
Das sollen sie mich fragen.
Das musst du bitte erklären.
Du bist
die Fastenspezialistin.
Ja gut, okay, also dann beantworte ich diese Frage wahrscheinlich am besten selbst. Aber es hätte ja sein können, dass du sagst, als derjenige, der das gerade erlebt hat, also unter diesen Umständen würdest du das nicht empfehlen oder so, habe ich gedacht. Also generell, wenn du dich fit, gesund fühlst und einfach dich irgendwie resetten möchtest, so ganzkörpermäßig und echt einfach auch leistungsfähig bist und nichts hast, dann kannst du das easy alleine machen. Da brauchst du gar niemanden, aber du brauchst Ruhe. Also komm nicht auf die Idee, dir ein...
Das zu machen, was ich gemacht habe.
Ganz genau. Ich habe einfach gedacht, du sagst zum Beispiel, such dir einen Zeitrahmen aus, wo du nichts zu tun hast, wo du dich auch einfach mal
hinsetzen kannst. Aber wir hatten den Zeitraum, wo nichts zu tun ist.
Naja, man kann sich den schon mal nehmen. Es ist ja jetzt, geht ja nicht um einen Monat, es geht ja hier um 4 Tage, ja. Und wenn man dann Freitag nimmt und vielleicht noch Samstag dazu nimmt, ins Wochenende, dann hat man das nämlich schon geschafft. Das
sind 3. Also. Freitag, Samstag, Sonntag sind 3. Also wenn, dann
Montag wär, und Montag dazu
ja, nimmt. Ja, Montag würde ich aber nicht machen, weil da ist ja wieder der Job, die
ja,
Arbeit.
Ja, ist gut. Stress. Also trotzdem.
Also Donnerstag, Freitag, auch. Samstag, Sonntag.
Ja, okay. Also so würdest du es machen. Also ich würde sehr generell sagen, 4 Tage sich so aussuchen, dass man ganz viel abgenommen bekommt. Ich weiß noch, als ich immer gefastet habe und die Kinder klein waren, da bin ich immer in die Rhön gefahren und habe dort die ersten 4 Tage alleine gefastet. Und dann bist du mit den Kindern nachgekommen und dann war das für mich gar kein Thema mehr. Da habe ich noch 3 Tage drangehängt und es ging gut. Mhm. Aber wenn ich da am Anfang noch die Kinder zu versorgen gehabt hätte, das wäre mir einfach schwer gefallen. Also auch auf keinen Fall, dass du in der Zeit kochen musst in den ersten 4 Tagen. Überleg mal, du hättest kochen müssen.
In den ersten 4 Tagen? Ja. Da esse ich doch nicht, muss ja nicht kochen.
Ja, aber wenn
andere,
du jetzt,
für die Kinder.
Wenn du jetzt irgendwie, ja, für jemanden
jetzt
kochen
hoch.
Müssen.
Warum muss ich kochen?
Also das geht dann auf keinen Fall. Ja, also Freiraum, das brauchst du. Und wenn du aber jetzt schon irgendwelche Krankheiten hast, dann kann ich nur sagen, Fasten ist super toll. Wasserfasten würde ich jetzt nicht empfehlen. Ich würde einfach wirklich verdünnte Säfte und selbstgemachte Gemüse, Konsommés würde ich empfehlen.
Konsommés, da steige ich aus.
Brühe, das sind Gemüsebrühe. Okay, das ist ganz Konsommé. Einfach. Ich finde das schön, so auf Französisch. Okay. Und ich würde das auf jeden Fall mit meinem Arzt absprechen. Also solltet ihr auf jeden Fall tun. Und hoffentlich habt ihr einen Arzt, der sich ein wenig damit auskennt. Ja, weil wenn ihr vielleicht auch Medikamente einnehmt.
Ich habe immer wieder erzählt bekommen von irgendwelchen Schülern oder irgendwelchen Patienten, ja. Dass Ärzte teilweise Fasten für ganz schlimm halten und sagen, machen Sie das nicht und so. Also dann sollte man sich einen Arzt suchen, der sich mit Fasten auskennt.
Genau, ja. Oder vielleicht auch bei den Heilpraktikern schauen. Oder bei den naturheilkundlichen Ärzten, die kennen sich wirklich gut aus. Oder bei den Ärzten, die sich auf Ernährung spezialisiert haben. Mhm. Also auf jeden Fall dann gucken, weil der Blutzucker geht sofort runter, der Blutdruck geht runter. Und wenn ihr dann trotzdem eure Medikamente weiternehmt, dann kann es sein, dass ihr so müde seid, dass es ganz gruselig wird.
Weil das
wird.
Dann überdosiert ja. ist.
Weil das überdosiert ist, weil
das
der
ist
Körper
spannend.
Sofort reguliert.
Erklär mal genauer jetzt. Erklär mal genauer. Das wollen alle verstehen jetzt. Also wenn jemand zuckerkrank ist, meinst, wenn jemand Diabetes hat oder wenn jemand einen hohen Blutdruck hat und was nimmt, dann, erklär mal.
Also wenn jemand blutzuckerkrank ist und Medikamente einnimmt und denkt, er nimmt jetzt weiter die Medikamente ein, aber er isst gar nichts, Insulin wird gar nicht produziert, er braucht gar keine Medikamente mehr, sondern er kann eher so eine Unterzuckerung dann kommen und das ist gefährlich. Und beim Blutdruck ist es einfach so, dass ganz schnell die Gefäße in einen Zustand kommen von Entspanntheit und damit fällt der Blutdruck. Und wenn du dann noch zusätzlich ein Medikament nimmst,
also Blutdrucksenker,
dass die Gefäße sich trotzdem noch weiter entspannen, dann kommst du in ein absolutes Loch und hast vielleicht einen Blutdruck von 80 zu 50 oder zu 60 und bist einfach total müde. Deswegen immer in Absprache. Das habe ich so oft mit meinen Patienten einfach gesehen, wie wichtig das ist, dass wir vorher ganz klar gesagt haben, wenn du so und so ein Medikament nimmst, dann gehst du am ersten Tag darunter, kontrollierst und so weiter und so fort. Da sollte es dann schon ein richtiges Protokoll dazu geben. Deswegen.
Okay.
Aber die andere Alternative wäre natürlich, in eine Fastenkur zu gehen. Ja, also mal zwei Wochen in ein schönes Haus, wo man fasten kann. Also da gibt es auch Fastenkliniken, die durchaus auch von der Kasse übernommen werden, von gesetzlichen Krankenkassen oder auch schöne privat geführte Häuser, wo man tatsächlich auch immer irgendjemand dabei hat, der mal ein Auge auf einen wirft. Ja, okay.
Aber also, du hast vorhin gesagt, verdünnte Säfte
ja.
und Suppen. Gib da nochmal ein Beispiel, was für Säfte, weil ich hätte jetzt mal so im Kopf, Das ist ja,
also ich habe Smoothies immer gemacht. Ich finde Smoothies richtig gut.
Ja, aber Frage von mir, ja. Warum dann doch Zucker? Weil der Zucker soll erstmal raus.
Ja,
aber
es ist gar nicht so viel Zucker, den ich da nehme. Also ich habe beim Smoothie-Fasten habe ich viel Grünes genommen.
Okay.
Und habe einen Apfel dazu genommen. Und wenn du nur so wenig isst, dann schmeckst du einfach ganz anders. Und ein Apfel hebt schon dieses Grüne wieder so in dieses wohltuende, geschmacklich, morgendliche, vielleicht eher auf Süß- oder Kohlenhydrat-Einstellung sein wollen. Das
was
ist
ein Wort. Okay, aber ich habe es verstanden.
Ja, gut, ja. Sehr schön. Das geht wirklich wundervoll. Und diese Smoothies, die dann gemacht werden, die müssen dann verdünnt werden und die sollen gelöffelt werden.
Also mal ganz konkret, was soll rein?
Das kann man sich echt überlegen. Man kann die grünen Blätter von Pak Choi
also grün
reinmachen.
Soll rein.
Grün, man kann ein paar Salatblätter reinmachen. Man
Spinat.
Kann ein bisschen Spinat auch noch dazu.
Das schmeckt tun. Ja erstmal jetzt nicht so toll, was ich bisher gesagt habe.
Das schmeckt nicht so toll, aber dann kann man noch ein Stück Gurke dazu tun.
Na, noch toller.
Gurke okay. Hat einen super schönen Wasseranteil, das ist auch gut. Man kann eine Orange dann hinzugeben.
Mhm. Aber das
vielleicht
nicht zu viel,
so viel Zucker hat das ja gar nicht.
Hochzucker kommt.
Ja, und dann eine Handvoll Beeren und einen kleinen Apfel. Und dann hast du einen 250 Milliliter Smoothie und den verdünnst du. Und dann hast du morgens doppelt.
Doppelt, also.
Und dann hast du aus den 250 hast du 500 Milliliter.
Okay.
Und das nimmst du morgens zum Frühstück zu dir, vielleicht um 10. Oder wenn du gewohnt bist, um 9 Uhr, dann halt um 9. Und dann um 12 oder 1. Und abends gibt es diese Gemüsebrühe. Und die wird einfach gekocht, indem man ganz viel Gemüse nimmt und das einfach lange 4 Stunden, 5 Stunden kochen lässt. Und dann bekommt diese Gemüsebrühe erstmal so einen ganz schönen Geschmack, eine ganz schöne Farbe. Und was ich dann immer noch mache fürs Auge, ich nehme dann immer noch irgendein frisches Kraut, das ich im Garten habe, also oftmals war es Basilikum, weil ich auch ganz viele Tomaten mitgekocht habe, dass ich auch so ein bisschen diesen Tomatengeschmack hatte und schneide dieses Basilikum, wirklich dieses Blättchen, ganz, ganz klein und fein und gebe das über diese Gemüse-Consommé, du weißt ja jetzt, was das heißt, und esse diese dann. Das ist einfach so ein wundervolles Gefühl und dann relativ früh ins Bett gehen.
Was mich jetzt interessiert, du hast ja vorhin und sagst auch immer wieder mal, das außerhalb dieses Podcasts hier, du würdest das Wasserfasten nicht empfehlen. Ich finde es als Erfahrung ganz gut, aber ich würde das nächste
Würdest
Mal...
Würdest du es wieder machen, das Wasserfasten?
Würde ich schon, aber du sagst ja, wenn man... anders fastet mit diesen
verdünnten Säften zum Beispiel
und der Gemüsebrühe, ja. Wäre der Effekt das gleiche. Ja. Kann man, also woher weißt du
das? Das sind neue Forschungsergebnisse. Man weiß, dass man, auch wenn man 200, 300, 400 Kalorien am Tag hat, tatsächlich in den Effekt auch der ganzen Fastensituation hereinkommt. Also das, was ich eben erzählt habe, ist genauso, wenn man auch 200, 300, 400 Kalorien zu sich nimmt.
Also ich kann mir das vorstellen mit der Gemüsebrühe, weil da ist ja kein Zucker drin. Was mir total im Magen liegt, ich habe keine Ahnung, du bist Spezialistin, aber was mir im Magen liegt...
Es ist flüssig, du musst nicht kauen.
Ja, aber egal, da kommt doch Zucker rein. Und es geht nur darum, diese Glykogenspeicher leer zu machen.
Ja, aber das ist so wenig, dass trotzdem alle Funktionen, die du hast, beim Fasten aufrecht erhalten bleibt. Und ich glaube auch, dass es ganz, ganz normal ist, weil gab ja früher in den Zeiten, wo es halt nichts gab, dann hast du wirklich mal eine kleine Handvoll irgendwas gegessen.
Ja, wenn es nichts gab, gab es vielleicht auch mal nichts.
Ja, dann gab es halt auch nichts. Ja, das geht ja auch. Ich meine, du hast es ja gesehen. Aber
also die haben
ich
jetzt wirklich
halt,
festgestellt,
ja.
dass wenn man, wie viel Kalorien, Kilokalorien
300,
maximal?
300, 400.
Und das ist identisch von den Effekten mit Wasserfasten,
ja,
wo du wirklich null Kalorien hast.
Wird gesagt, ja.
Also wenn das so ist, wäre es natürlich gigantisch, weil ich könnte mir vorstellen, dass diese Löcher, in die man fällt, dass die weniger tief sind, ja, und dass man
es aber leichter hinkriegt. Und man hält es länger durch. Und was ich einfach bei dieser Art vom Fasten so toll finde, ich bin jedes Mal in dieses Fastenhai gekommen. Jedes Mal. Also spätestens nach 4-5 Tagen habe ich gespürt, dass diese Ketonkörperbildung, die ist so auf Touren gelaufen und ich fand es so gigantisch.
Und beschreib mal, was da war, weil das habe ich noch nicht erlebt.
Ich habe so gemerkt, dass sich bei mir in meinem Körper ganz viel ordnet, dass Ordnung gemacht wird, dass aufgeräumt wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnert hast, immer wenn ich dann gefastet habe, und ich habe ja auch manchmal 2 Wochen gefastet. Einmal habe ich 3 Wochen gefastet, aber das war dann auch das Höchste. Das war mir auch, das würde ich, glaube ich, nicht mehr machen. Aber 2 Wochen habe ich öfters gefastet, dass ich nach einer Woche immer den Drang hatte, irgendwie alles aufzuräumen. Kannst du dich noch erinnern? Schade.
Ja, weiß ich nicht mehr.
Ja.
Ich weiß
nur, also das ist auf jeden Fall das, an was ich mich erinnere. Ich habe dann immer Schränke ausgemistet. Also ich habe Ordnung gemacht, so wie im Innen, so im Außen. Das fand ich immer ganz, ganz spannend. Und das ist das ja, ich weiß nicht, wenn du noch einen Tag weitergemacht hättest. Also ich fand, dass du auch so, du warst so traurig und so ohne Energie. Ich glaube,
das hättest
du auch, doch, du hast so, ja, aber das sah so aus. Ich weiß nicht, ob du das weiter durchgehalten hättest. Also von daher.
Ja, aber das ist ja eine Möglichkeit. Das kann man ja das nächste Mal versuchen, das mit diesen 200, 300 oder 300, 400 Kilokalorien zu machen. Aber das muss man dann mal ChatGPT am besten. Wie viel Orangen oder wie viel Apfel darf dann da rein? Weil ich wüsste jetzt nicht.
Ein kleiner Apfel.
Was ist klein? Ist klein so oder ist
klein
so?
Nein, das sind ja Zieräpfel. Also ein kleiner Apfel ist so groß. Also vielleicht wie so ein Tennisball.
Und wie viele Kilokalorien sind da drin durch diesen Apfel?
Meine Güte, je nachdem, wie groß er ist. Nee, grün hat ja so gut wie nichts. Das hat vielleicht, diese 2 Säfte haben vielleicht 200, 250 Kalorien.
Also auf jeden Fall unter 400 bleiben.
Ja, auf jeden Fall.
Okay, ja. Aber ich glaube, dann werde ich das nächste Mal, wenn ich das mache, das machen und mal gucken, wie sich das im Vergleich dazu anfühlt.
Ja, also ich finde, es ist, dieses Fastenthema ist für mich, ich finde es so wichtig, weil ich habe das so oft bei meinen Patienten gesehen, dass diejenigen, die sich darauf eingelassen haben, die haben ja nicht Wasserfasten gemacht, wie gesagt nochmal, aber die sich darauf eingelassen haben und
das diese... Das hast du nicht gemacht.
Ja, hast nur du. Nein, ich habe es auch gemacht, aber nach 4 Tagen wollte ich nicht mehr, habe es auch aufgegeben, weil ich fand es überhaupt nicht gut. Weil ich habe da immer gesehen, dass da ganz viel passiert ist. Also so ganz viel Positives, so ganz viel Heilung. Und das ist ja ein Mechanismus, den haben wir ja alle in uns. Und ich glaube wirklich, dass jeder, der irgendeine Krankheit hat, fast egal welche, natürlich sollte er nicht irgendwie
schon ganz wenig Gewicht
hektisch
haben.
Sein und auch bei Essgestörten, die also eher zur Magersucht neigen, da würde ich auch absolut davon abraten, dass die tatsächlich fasten sollten, um den Heilungsprozess einzuleiten, den körpereigenen Heilungsprozess.
Du, wo du das gerade sagst, ja, und das ist auch ein Tipp, den wir ja unbedingt weitergeben sollten, das habe ich so erst richtig mitbekommen, es paar Tage her jetzt und da ging es mal um das Thema, was macht ein Hund, wenn er krank wird? Ja, der legt sich in die Ecke und trinkt Wasser. Mhm. Und du gibst ja die Tipps und es war mir die ganzen Jahre gar nicht so klar, dass sobald jemand anfängt, einen Schnupfen zu bekommen, einen Herpes zu bekommen, einen grippalen Infekt zu bekommen, nichts mehr essen oder Säfte trinken und Konsumés essen, was? Also gar nichts oder?
Du, dann einfach auf den Körper hören. Also gerade wenn man so krank wird, so grippale Infekte, will man ja oftmals erst gar nichts essen und dann trinkt man vielleicht mal Wasser ein bisschen.
Also je mehr die Krankheit kommt, desto weniger essen, um die Heilung zu erleichtern.
Absolut.
Weil viele machen es ja andersrum.
Ja, die brauchen mehr das
und essen dann vielleicht sogar noch mehr als normalerweise. Und weil warum ist es so schlecht dann?
Ja, weil der Körper so viel Verdauungsarbeit hat. Weil der Körper die ganze Energie in die Verdauungsarbeit steckt und er bräuchte aber die Kraft, um in die in den Heilungsprozess diese Energie zu stecken. Und wenn uns das irgendwann mal wieder klar ist und wenn das jeder versteht, dann wird es richtig, richtig gut. Ja.
Ja, cool.
Dann wird es richtig gut. Also, wenn ihr jetzt Lust habt zu fasten, ihr wisst, wie das geht, ihr wisst auch, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, also zweimal, die Möglichkeit Wasserfasten oder die Möglichkeit mit verdünnten Smoothies oder auch mit Säften. Ihr könnt auch in Klinik gehen oder in Fastenhaus. Also es gibt ganz schöne Sachen und probiert es einfach aus. Und was man heute ganz sicher weiß, ist, dass Fasten alles andere als ungesund ist. Und das ist,
vielleicht noch eine Sache, die wir klären sollten, ja. Fällt mir gerade noch auf. Da wird ja immer auch die Angst geschürt, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass irgendwie zu viel Muskeln abgebaut werden, der Herzmuskel irgendwie nachlässt, weil die Eiweiße fehlen und so weiter und so fort. Sag da nochmal kurz was dazu, bitte.
Also wir haben so viel Eiweißabfälle in unserem Körper, die recycelt werden zu Aminosäuren, und damit bedient sich dann der Körper tatsächlich, um wieder andere Zellstrukturen, die aus Aminosäuren bestehen, also Eiweißbausteine, herstellen kann. Und das ist wirklich toll. Und was wichtig ist, um zum Beispiel kein Muskel abzubauen, das ist schon, also wenn ihr dann in diese Kraft wiederkommt, so nach dem vierten Tag, dass ihr anfangt, euch dann auch wieder zu bewegen. Und das macht dann richtig, das macht dann auch richtig Spaß.
Vielleicht ja. Noch, um einfach ein bisschen auf der sicheren Seite zu sein, ab wie vielen Tagen sollten die Leute sich Rat bei einem Arzt, beim Fastenarzt, beim Heilpraktiker?
Also alleine haben? Würde ich nicht länger als sechs Tage,
doch, sieben so
Tage
lange.
Fasten. Ja.
Aber auf was sollten die dann achten? Also wenn sie total abbauen, keine Kraft mehr haben und so weiter.
Naja gut, also der Körper signalisiert es ja schon, wie weit du gehen
also
darfst.
Also vielleicht können wir uns darauf einigen, weil das fände ich ganz wichtig, ist so als Grenze auch, wenn ihr merkt, ihr seid in der Energie, wo euer Nicht-Wohlfühlen, euer mir geht's nicht gut, auf die 7,5, 7,9 geht, also bevor es wirklich negativ dann wird, da stoppen beziehungsweise Rat holen, Hilfe holen, auch vielleicht im Internet gucken, ihr euch, was wird dazu gesagt und so.
Also was auch noch wichtig ist für diejenigen, die Wasserfasten machen, na? Also da gibt es ja noch die Möglichkeit, dass man auch so Elektrolytlösungen zu sich nimmt, ja, also wo dann die ganzen Salze enthalten sind, also oder einfach auch ein bisschen Salz und ein bisschen Zucker ins Wasser zu machen, ne? Eher mehr Salz, bei Zucker bin ich da eher ein bisschen zurückhaltend, aber Salze wäre schon gut, oder wie gesagt, so eine Elektrolytlösung, das ist auch nochmal eine Möglichkeit, aber brauchst du nicht machen in dem Moment, wo du tatsächlich diese Säftefasten machst, wo du auch noch Tees dazu trinkst, das ist was ganz anderes dann.
Okay.
Ja?
Und wenn ihr irgendwelche Erfahrungen selbst im Fasten schon gemacht habt oder versucht habt oder immer wieder aufgegeben habt, schreibt es doch mal in die Kommentare, würde uns total interessieren. Und was sagen wir immer noch zum Schluss?
Wir sagen noch, dass wir gerne eine Bewertung hätten.
Genau.
Und zwar bei
Spotify und
Apple Podcast. Genau. Und danke euch und bis zum nächsten Mal.
Das war's vom Fasten. Ciao.
Ciao.